Du bist mein Ziel, haben wir gesungen. Das ist großartig. Nicht? Und das ist eigentlich auch der Hauptgedanke, den wir dann heute Abend haben. Wir haben ja das letzte Mal angefangen, uns einige Gedanken zu machen. Wird noch technisch was geregelt. Gut. Derjenige, der größten Ereignis entgegen, der Entrückung der Gemeinde. Das wird sicherlich das größte und das wesentliche Ereignis sein. Im Gespräch, als wir dann noch zusammensaßen, haben wir gefragt, was soll das nächste Mal die Betrachtung sein? Wir haben vielleicht den Gedanken gehabt, wie geht es mit der Gemeinde Gottes weiter, wenn sie entrückt worden ist. Es ist da besonders ein Vers, das steht 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10, den wir uns ansehen wollen. Aber wir wollen einmal den ganzen kleinen Abschnitt lesen. 2. Korinther 5, die ersten 10 Verse. Weil ich den Eindruck habe, dass die Verse zuvor für uns auch wichtig sind. Ich will sie gerade einmal lesen. Wer seine Bibel hat und hat es aufgeschlagen, dann fangen wir an. Hans Heck sagte immer, wenn der Blätterwald nicht mehr rauscht, beginne ich. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnend mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. So wir anders, wenn wir auch entkleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit gutes Mutes und wissen, dass während Einheimischen im Leibe wir von dem Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe und einheimisch bei dem Herrn sein. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Nun der Vers 10, der dann eine besondere Aufmerksamkeit noch haben wird, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Man könnte vielleicht bei dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, von Kapitel 4, den Vers 7 noch erwähnen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Je mehr wir hineingeführt werden in den Reichtum Gottes, der uns geschenkt worden ist, der Reichtum seiner Herrlichkeit, der Reichtum seiner Gnade, dann erkennen wir wirklich, was für einen Schatz wir haben. Aber je länger wir uns selber kennenlernen, merken wir, was für ein armseliges Gefäß wir sind. Das passt noch nicht so richtig zusammen. Unsere augenblickliche Leiblichkeit und dieser unendliche Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Da ist es einfach erforderlich, dass man das Ziel Gottes sieht, das bei der Entrückung dann sein wird. Er will uns hineingestalten in den Leib seiner Herrlichkeit. Und da ist es gut, dass wir jetzt erstmal wissen, diesen ungeheuren Schatz, den Gott uns gegeben hat, noch in irdenen Gefäßen. Aber dabei bleibt es nicht. Die Gedanken Gottes, die Ziele Gottes, die werden sich verwirklichen. Und nun zu unserem Kapitel 5. Zunächst einmal das Wort, denn wir wissen. Wenn wir mit Ungläubigen ins Gespräch kommen, dann heißt es ja oft, Glauben heißt nichts wissen. Nicht? Und damit machen sie kund, dass sie vom Glauben nichts wissen. Wer wirklich im Glauben steht, der weiß, der Glaube ist ein höchstes Wissen. An dieses Wissen des Glaubens kommt die ganze Wissenschaft und das ganze Wissen dieser Welt nicht hinan. Sie dünken sich für weise, aber die Bibel sagt, wenn sie keine Beziehung zum Worte Gottes haben, dann ist die Frage, ja, welche Weisheit haben sie dann? Mir gibt die Bibel verschiedene Antworten. Kann eine irdische Weisheit sein, eine seelische Weisheit, eine dämonische Weisheit. Ich glaube, dass das Dritte in unserer Zeit besonders mehr und mehr hervortritt. Aber sie haben nicht die Weisheit, die von oben ist. Je mehr man im Glauben verwurzelt wird, umso mehr freuen uns diese Worte, wir wissen. Wir wissen wirklich wunderbare Dinge, weil der Herr mehr und mehr uns sein Wort erschließt. Nun sagt er weiter, der Apostel Paulus, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird. Paulus hatte zuvor, 1. Korinther 15, so herrlich von der Entrückung gesprochen, nicht? Dass da eine Verwandlung sein wird. Was bei den Gestorbenen geschieht, die in der Verwesung sind, ziehen Unverweslichkeit an. Wir, die wir noch in der Sterblichkeit sind, wir ziehen an den Tage Unsterblichkeit an. Ist ja der Traum aller Menschen, Unsterblichkeit, nicht? Sehnsucht. Das ziehen wir an diesem Tage an. Und nun kommt der Apostel Paulus, aber wie ist es, wenn wir noch nicht dabei sind bei der Entrückung? Dass die Entrückung vielleicht noch später sein wird, als unser Leben wert. Was ist dann, wenn unser irdisches Haus, die Hütte wird gesagt, zerstört wird? Bevor ich darauf eingehen, möchte ich etwas erzählen. Wir haben in unserem Hauskreis in Frankfurt, wo wir zusammenkommen, eine liebe Schwester, sie war Diakonisse, ich kenne sie nun gut 40 Jahre, über 40 Jahre. Sie ist 85 jetzt, bald 86. Solange wir sie kennen, voller Freude, der Herr kommt bald und freut sich riesig auf die Entrückung, ein strahlender Mensch. Naja, jetzt ist sie 85 und hat da Wehwehchen und dort Wehwehchen. Und jetzt kommt der Gedanke, ja, es könnte ja sein, dass bei mir nicht mehr langt, nicht? Dass der Herr ein bisschen später kommt. Und plötzlich ist sie wieder ganz fröhlich und sagt, du Wolfgang, das macht gar nichts aus. Er steht da geschrieben, die Toten in Christus zuerst und danach die Lebenden. Da war sie wieder getröstet. Irgendwie redet der Abschnitt davon, nicht? Wenn es nun kommt, dass unser irdisches Haus, und dann kommt noch eine andere Bezeichnung, die Hütte, kommt da zweimal vor, beide Mal hier in diesem Abschnitt, das Zelthaus. Ein Zelthaus ist ja nun nichts Dauerhaftes, nicht? Stellt man hin, und einer gewissen Zeit nimmt man es wieder weg. So ist es hier in unserer Hütte. Nun sagt er das wunderbare Wort, wenn das zerstört wird, abgetragen wird. Das ist ein Wort, das der Herr auch gebraucht hat, Matthäus Evangelium, Kapitel 24, in seiner Endzeitrede. Als die Jünger ganz begeistert den Tempel ihm zeigen wollten, was hat der Herr gesagt? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, wird alles abgetragen, alles zerstört. Gleiche Wort wird hier gebraucht. Aber, sagt der Apostel Paulus, dann haben wir ein Bau, ein Haus von Gott erbaut. Wir werden also getröstet. Und er führt noch weiter aus, ich will es ein bisschen kurz machen. In diesem freilich, jetzt in diesem Zelthaus, in dem wir sind, da seufzen wir. Und wir sehen uns nach der Behausung, nach der Wohnung, aus dem Himmel überkleidet zu werden. Geht der Apostel Paulus im nächsten Vers von dem Gedanken des Hauses, des Zeltes, zu dem Wort überkleidet. Das Wort gebraucht sich oft in seinen Briefen. Da heißt aber zunächst, zieht aus, und dann heißt es, zieht an. Und nun hat er es auch für unsere Leiblichkeit und sagt, in diesem Freil, in dem wir uns jetzt befinden, da seufzen wir. Und wir sehnen uns Wir möchten, ja, mit dem himmlischen Leib überkleidet werden. Und dann kommt der Vers 3. Der wird allerdings manchmal etwas unterschiedlich übersetzt, weil es unterschiedliche Handschriften gibt. Manche übersetzen so wie anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Andere Handschriften, die halte ich für richtiger. So wie anders, wenn wir auch entkleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Entkleidet ist also der Vorgang im Sterben. Wir haben ja gesehen bei 1. Korinther 15, dass die Bibel bei Kindern Gottes von Entschlafen spricht, nicht von Sterben. Sterben, das ist bereits bei Kindern Gottes geschehen. Mit Christus sind wir gestorben. Und darum ist der Gang dann für die Kinder Gottes aus dieser Welt zum Herrn ein entkleidet werden. Damit wir nicht nackt erfunden werden, hat der Herr uns eben ein Haus aus dem Himmel bereitet. Nun sagt er weiter noch einmal von der Hütte, Vers 4. In dieser Hütte, in der wir jetzt sind, seufzen wir beschwert. Ja, wann seufzen wir? Wenn es uns gut geht, kaum, nicht? Aber wenn wir spüren, was es mit unserem Leib alles ist, dann seufzen wir. Und wenn der Druck sehr groß ist, dann seufzen wir beschwert. Unsere ganze Zeit werden wir sie mit wachen Augen sehen. Das ganze Elend dieser Welt. Auch das Leid bei uns der Ungerechtigkeit und all die ganzen Dinge. Überhand nehmen der Gesetzlosigkeit. Alle Dinge sind sichtbar. Dann seufzen wir beschwert. Und die Sehnsucht erwächst immer wieder. Wir möchten so gern überkleidet werden. Guten Tag. Wir freuen uns, dass ihr noch kommt. Guten Abend.
Der Verkehr ist
stärker als wir. Ja, ja. Wir haben gerade 2. Korinther 5 aufgeschlagen. Wir gehen die Verse 1 bis 9 auch mal durch. Wir wollen uns hauptsächlich mit Vers 10 dann beschäftigen. Wir haben also gerade in Vers 4. Wir möchten nicht entkleidet werden. Das heißt also, die Welt darf nicht sterben. Die Bibel sagt für uns, wir möchten nicht entschlafen, sondern wir möchten überkleidet werden. Das ist ja das, was wir in 1. Korinther 15 gehabt haben, nicht? Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dann kommt weiter. Die Gestorbenen ziehen Unverweslichkeit an und wir, die Lebenden, wir ziehen Unsterblichkeit an. Ein wunderbares Wort. Das wird eben geschehen, wenn der Herr wiederkommt und wir dürfen die Entrückung erleben, dann wird das Sterbliche verschlungen vom Leben. Es ist schön, wenn alle Kinder Gottes diese Sehnsucht im Herzen haben. Und ich glaube auch von der Schrift her sollte jedes Kind Gott ist immer wieder damit rechnen, ich darf dabei sein. Wenn es nicht der Fall ist, denkt an die Schwester Käthe, macht nichts. Die Toten in Christo zuerst. Da heißt es, dass fünf Gott hat uns hierzu bereitet, zum Überkleidet werden. Und hat uns dazu das Pfand des Geistes gegeben. Das ist etwas Wunderbares. Und diese ganze Botschaft, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Wir sollten uns immer wieder die Worte ansehen, fängt damit an, wer Christi Geist nicht hatte, ist nicht sein. In anderen Worten, wer dem Herrn angehört, der ist ein Geist mit ihm. Der ist mit dem Herrn in seinem Geist verwurzelt, verbunden, da wirkt der Geist des Herrn in ihm. Und so dürfen wir erkennen, er hat uns sein Angeld gegeben. Indem uns seinen Geist gegeben hat. Nach hier dem ganzen Gedanken Angeld für die Leibesverklärung. Dass dieser Leib, in dem wir jetzt so viel seufzen, einmal umgestaltet wird. Und das können wir uns gar nicht ausmalen, Geschwister, was das heißt. Hinein in die Herrlichkeit seines Leibes. kann man gar nicht sagen, wie herrlich das sein wird. Ich denke gerade an die Offenbarung 21, den neuen Himmel, der neuen Erde. Da kann der Johannes auch gar nicht sagen, wie das sein wird. Kann man sagen, was nicht mehr sein wird, nicht? Da ist kein Tod mehr, kein Geschrei, kein Leid. All das, was uns jetzt hier zum Seufzen bringt, das ist dann alles nicht mehr. Aber was eine Herrlichkeit sein wird, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, das wird dann kommen. Und wenn wir das wissen, sagt der Vers 6, wir sind alles, allezeit gutes Mutes und wissen, solange wir einheimisch sind im Leibe, sind wir ausheimisch vom Herrn. Hat dafür eine Begründung, nämlich wir wandeln jetzt durch Glauben und nicht durch Schauen. Im Glauben haben wir alles lebendig und wirklich vor uns, aber nicht sichtbar. Und darum glauben es uns die anderen nicht. Also das, was in unserem Herzen ist, gar nicht wahrnehmen können. Und noch einmal kommt das Wort, wir sind gutes Mutes. Das ist ein wunderbarer Zuspruch, den wir in diesem Spannungsfeld haben, in dem wir in diesem Leibe sind. Einmal hört dieses Leben in diesem Leibe auf. Aber wir sind gutes Mutes. Wir möchten lieber ausheimisch aus dem Leibe und einheimisch bei dem Herrn sein. Und darum sagt der Apostel Paulus, als ihm dann klar ist, dass er an der Erdrückung nicht mehr teilnehmen wird, er hat Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein und sagt, das ist weit besser. Nun kommt der Vers 9 und das ist dann auch gleich die Überleitung zu unserem Vers 10. Da heißt es, wir beeifern uns, oder andere übersetzen, wir suchen unsere Ehre darin, ob wir nun einheimisch sind in dem Leibe oder ausheimisch aus dem Leibe, also beim Herrn sind. Wir bemühen uns, ihm, dem Herrn, wohlgefällig zu sein. Ich glaube, dieser Vers ist sehr wichtig, in unser Herz aufzunehmen, im Blick auf das, was wir dann im Vers 10 sehen werden. Wir haben auch bei dem ganzen Abschnitt, besonders bei dem Vers 9, aber auch bei den anderen Worten, den Eindruck, wenn hier für ein Kind Gottes das Leben abgeschlossen ist, dass es gleich im Herrn weitergeht. Im Einzelnen können wir das nicht erklären, wie das sein wird. Wir werden nicht nackt sein, wir werden ein Zwischenkleid kriegen, noch nicht ein Auferstehungsleib, aber wir werden irgendwie eine Leiblichkeit haben. Und dann ist das Wunderbare, ob wir nun noch hier sind, auf Erden oder beim Herrn, wir bemühen uns, ihm wohlgefällig zu sein. Je mehr die Liebe zum Herrn bei uns zunimmt, umso mehr erwächst auch das Verlangen, ihm wohl zu gefallen. Dann dürfen wir vielleicht so ein Gebet haben, wie David und wie andere, ein Mensch zu werden nach dem Herzen Gottes, nicht? Ein Mensch zu sein unter dem Wohlgefallen Gottes, ihm wohl zu gefallen. Es ist schön, wenn man dann sein Leben, wir haben es ja gesungen, von dem Ziel nicht, nach diesem Ziel ausrichtet. Dass man sich nicht mehr so sehr von zeitlichen Dingen bestimmen lässt. Zeit vergeht sehr schnell, wenn man älter wird. Einige sind genug strahlend jung bei uns, nicht? Aber wenn man älter ist, wir merken, wie die Zeit verrennt. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Das ist wahr. Das ist immer schön, wenn man jeden Tag auskauft, in dem Verlangen, dem Herrn wohl zu gefallen. Ich habe mal zwei kurze Sätze hingeschrieben, wie man das vielleicht machen kann. Der eine wäre, darf ich dieses oder jenes, weil es dem Herrn gefällt, nicht? Und dann ist es schön, dann tut man es, weil es dem Herrn gefällt. Anderes Stück, ich lasse es, warum? Weil es meinem Herrn nicht gefällt. Dann ist unser Leben auf den Herrn ausgerichtet. Und je mehr wir unser Leben so vom Herrn bestimmen lassen, ich habe früher so ein Lied gerne gesungen, da heißt es in einem Vers, ganz zu ruhen in deinem Willen, das ist wahres, volles Glück. Wir meinen immer gern, wenn wir so machen, wie wir es uns denken, das ist das Beste. Und oft kommen dann die bitteren Stunden nachher. Aber ganz zu ruhen in deinem Willen, sein Wille ist immer das Beste. Das ist wahres, volles Glück. Und von diesem Gedanken, jetzt von Vers 9, gehen wir jetzt mal zu dem Vers 10. Ich will nur einmal lesen. Und dann geht man so mal kurz durch, Wort für Wort. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Auf das ein jeder empfange, was er im Leibe oder durch den Leib getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Also das Wörtchen wenn, begründende Bindewort zu dem Vers 9, den wir gerade gelesen hatten. Nun heißt es, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wir alle. So in der landläufigen Meinung sagt man dann, das gilt allen Menschen. Aber jetzt müssen wir fragen, ist der Korintherbrief an alle Menschen gerichtet? Wir alle? Da muss man halt den Anfang lesen, nicht? An wen ist der Brief der Korinther gerichtet? Da steht, an die Gemeinde Gottes, nicht? Und die Welt ist nicht Gemeinde Gottes. Hier sind die Kinder Gottes angesprochen. An die Kinder Gottes ist dieses Wort gerichtet. Wir alle. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, kann sich jetzt diesem Wort nicht entziehen. Darf sie einrichten, kommt die Stunde, dann wird das für uns alle geschehen. Es ist immer gut, das zu beachten. Wir alle. Und es ist schön, wenn wir zu den Wir gehören. Ich denke gerade an den verlorenen Sohn. Das Gleichnis kennen wir alle nicht. Der hat auch mal gemeint, wenn ich weggehe, dann habe ich es besser, nach meinem Willen, nicht? Und wo ist er gelandet? Bei dem Schwein, ja. Welche Not, welche Not. Und dann ging er in sich. Und dann machte er sich auf und ging zu seinem Vater. Er wollte dem Vater eine ganze Menge sagen. Er musste ihm nur eins sagen. Ich habe gesündigt. Das muss man immer wieder bekennen, dass man gesündigt hat. Und dann kommt das Wunderbare. Da sagt der Vater, bringt das beste Kleid. Sie werden gekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Nicht? Dann kriegt er einen Ring an seinen Finger. Der Ring war immer ein Ausdruck der Vollmacht. Er kriegt die Vollmacht von seinem Vater wieder voll und ganz. Was kriegt er als nächstes? Sandalen an die Füße, nicht? Zeichen die Bereitschaft des Friedens. Frieden Gottes zu laufen. Ein Zeichen für die Freiheit. Die Sklaven, die kriegten keine Schuhe an. Der Freie, der hat Schuhe getragen. Welch in der wunderbaren Weise begegnet der Vater. Und dann gibt es ein großes Fest. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. So kommt man zu den Wir, nicht? Die Bibel ist so wunderbar, so einfach. Wir alle. Und dann kommt ein Wort, müssen. Und ich weiß, manche Kinder Gottes lieben das Wort müssen nicht. Ich liebe es sehr. Und die Bibel ist gebraucht, hat es doch einen tiefen Sinn. Man muss sich hier nochmal ansehen, was das Müssen zum Inhalt hat. Im Griechischen heißt das ganz kurz, Dei, D-E-I, kommt im Neuen Testament 101-mal vor, also sehr oft. Man könnte das Wörtchen müssen auch übersetzen, es ist nötig. Der große Gedanke ist, es ist nötig, dass man etwas erreicht, was für einen bestimmten Zweck notwendig ist. Oder es ist nötig, was den Ratschluss Gottes betrifft, damit es geschehen muss. Ich möchte vielleicht mal ein paar Worte dazu nennen. Der Ackermann, der Bauer, muss zuerst arbeiten. Warum? Damit er dann die Früchte genießen kann. Nicht? Würde er nicht arbeiten, könnte die Früchte nicht genießen. Also, er muss etwas tun und erreicht damit einen ganz bestimmten Zweck, was gemäß dem Ratschluss Gottes geschehen muss. Vielleicht zwei Worte nur. Der Herr Jesus hat gesagt, so wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, hier geht's weiter, da muss des Menschensohn erhöht werden. Warum? Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Wenn man das im Alten Testament liest, dann möchte man das gar nicht auf Jesus deuten, nicht? Aber die Bibel selbst gibt es Schlüssel uns in die Hand, dass wir es von daher verstehen. Damals war es so, sie hatten gesündigt, dann hat man eine eherne Schlange erhöht, hat den Leuten gesagt, wenn der dahin blickt, wird er alle wieder gesund. Ich kann mir vorstellen, dass manche gedacht haben, wie soll das zu sich gehen, nicht? Und so verhält man sich zu der Botschaft vom Kreuz. Wie heißt in einem Lied, kennt ihr alle nicht? Wer Jesus im Glauben am Kreuz erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Also, der Sohn des Menschen muss erhöht werden, damit der wunderbare Ratschluss Gottes sich erfüllen kann. Und für uns heißt das Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name gegeben unter dem ganzen Himmel, in welchem wir errettet werden müssen. Es ist ein göttliches Muss. Wir müssen errettet werden, weil wir verlorene sind. Und der Weg der Errettung ist gegeben, in dem, der ans Kreuz gehen musste. Und hier heißt es nun, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Darf man hinweisen, in manchen Übersetzungen heißt es ja Preisrichterstuhl, aber Preis ist dann klein gedruckt, weil es eben im Grundtext nicht steht. Ich habe ja früher auch mal mehr vom Preisrichterstuhl gesprochen und dann wurde ich durch einen alten Bruder ein wenig erzogen. Er kam zu mir und sagte, du Wolfgang, sag mal, wo steht denn eigentlich das Wort von dem Preisrichterstuhl? Ja, ich, Jüngling, habe mich gefreut. Ich weiß es. Ich habe ihm gesagt, 2. Korinther 5, Vers 10. Er hat dann ganz bedächtig seine Bibel aufgeschlagen und dann sagte zu mir, Wolfgang, hier steht es nicht. Ich war schockiert. Er schlagt das selbst mal auf. Schlag auf und lese, ach, habe ich gemerkt, Richterstuhl. Er sagt, Preis steht gar nicht da. Gedanke ist folgendes, im Grundtext heißt da das Wort Bema. Kommt 12-mal vor im Neuen Testament. Und wenn man sich ansieht, unser Herr wurde vor den Richterstuhl, Bema, des Pilatus gestellt. Ging es ja nicht um den Preis, nicht? Der Paulus wurde vor den Bema, von dem Richterstuhl der Landpfleger gestellt. Ging es auch nicht um den Preis. Naja, ich habe mir das sagen lassen. Aber eins habe ich gedacht, so ganz verkehrt ist es auch nicht. In 1. Korinther 9, da wird ja unser Glaubenslauf mit dem Wettlauf der Sportler verglichen, nicht? Sie laufen, ja, warum? Um einen irdischen Preis zu erhalten, nicht? Irgend so ein Silberblättchen, Goldblättchen. Ihr belaufet, auf dass ihr den Preis erlanget, nicht? Also, eine gewisse Berechtigung hat es. Aber das andere lasse ich auch gern stehen, dass man auch den Ernst sieht. Der Richterstuhl des Christus. Als Paulus wusste, sein Leben ist abgeschlossen hier auf Erden, da sagt er ja im 2. Timotheus 4, ich will es mal lesen, Vers 8. Er sagt dort Vers 7, die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Wunderbar. Und daran, Vers 8, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage, nicht alleine bei mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Also wer gibt ihm die Krone der Gerechtigkeit? Es ist der Herr, nicht der liebe Heiland. Und wie wird der Herr genannt? Der gerechte Richter. Wir sehen, dass an dem Tage wird es eine ganz gerechte Beurteilung geben für jeden. Wir kommen darauf zu sprechen. Und die Krone der Gerechtigkeit hat er noch nicht jetzt, der liebe Apostel Paulus, sondern dann kriegt er sie an jenem Tage, wenn die ganze Gemeinde vor dem Herrn versammelt sein wird, vor dem Richterstuhl des Christus. Ein herrlicher Gedanke für uns, die wir nicht bei weitem daran wagen, einmal mit Paulus verglichen zu werden. Nicht nur mir, sagt der Apostel Paulus, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Oder wie manche es übersetzen, die seine Erscheinung liebend herbeisehen. Also wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Für offenbar gibt es auch wieder zwei Worte im Griechischen. Eines ist Enthüllung. Das kann innerlich geschehen. Hier ist ein anderes Wort gebraucht, sichtbar werden. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus sichtbar werden. Und dann wird gesagt, zu welchem Zweck. Auf das ein jeder empfange, das ist die Zielsetzung. An diesem Tage werden wir alle etwas empfangen. Das Wort empfangen könnte man auch wiedergeben, dass wir etwas davontragen, dass wir etwas erwerben, etwas erlangen. Und da ist die Bibel ganz wunderbar. Ich möchte mal zwei Worte lesen zum Empfang, in welcher einer wunderbaren Weise Gott gerecht handelt. Da heißt es zum Beispiel in Epheser 6, Vers 8, da ihr wisset, was irgendein jeder Gutes tun wird, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Sklave war damals ein hartes Los. Keiner bevorzugt und letztendlich auch keiner benachteiligt an diesem Tage. Je nachdem, wie er gehandelt hat, so wird er empfangen an diesem Tage. Können wir noch weitere Worte lesen? Und zwar werden wir empfangen, was er im Leibe oder durch den Leib getan hat. Wir hatten in Vers 9 uns extra was angesehen. Wir beeifern uns, wir setzen unsere Ehre da rein, ob nun einheimisch, jetzt noch im Leibe, oder ausheimisch beim Herrn dann, dass wir ihm wohlgefällig sind, dass wir unter seinem Wohlgefallen stehen. Nur wird es an diesem Tage beurteilt werden, was wir durch den Leib getan haben. Es gibt eine übertriebene Leiblichkeit und es gibt eine Leibesverachtung von der Philosophie her. Die Bibel hat ein ganz gesundes Bild für den Leib. Wir können da viele Stellen lesen, wir können so an 1. Korinther 6 erinnern und gleich ein paar Worte nennen. Da heißt es zum Beispiel, der Leib für den Herrn und der Herr für den Leib. Schön, nicht, wenn wir in dieser inneren Beziehung zum Herrn stehen. Der Leib gehört nicht nur uns, er gehört dem Herrn. Und wenn wir uns so dem Herrn darstellen, kommt die Antwort vom Herrn, der Herr ist für unseren Leib. Wer dem Herrn anhängt, der ist dann ein Geist mit ihm, fährt die Wirkung des Geistes Gottes in seinem Leben. Oder das 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht mehr euer Selbst seid. Verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Und das wird nun an diesem Tage offenbar, was wir alle durch den Leib getan haben. Du kommst bei Aussagen. Die eine heißt, es sei Gutes oder Böses. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Es sei Gutes. Das ist der Gedanke, all das, was bewunderungswürdig ist. All das, was so den Anforderungen entspricht. Oder alles, was nach dem Wunsche Gottes ist. Vielleicht könnte man es ganz einfach zusammenfassen. Es gibt ein Wort in der Bibel, das nennt man die goldene Lebensregel. Kennt ihr sie? Die goldene Lebensregel. Eine Bergpredigt Jesu, Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr wollt, was euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. So einfach ist es mit einem Gesetz, Geschwister, nicht? Das ganze Gesetz erfüllt. Alles, was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das weiß ich ganz genau. Auch wenn das andere genauso wissen, nicht? Das tut auch ihr ihnen. Das wäre also das Gute. Könnte man noch viel weiteres ausführen. Aber nun kommt das Nächste. Oder es sei Böses. Das Wort hat mir nicht so ganz gefallen, liebe Geschwister. Ich habe mir gedacht, sollte es sein, dass Kinder Gottes noch Böses tun? Passt doch nicht, gell? Ich habe mir die Bibel angeschaut. Wir haben in unseren Übersetzungen oft Böses stehen. Im Griechischen gibt es dafür drei verschiedene Worte. Ich will sie gerade mal nennen. Kennst du die drei Worte, Wolfgang? Du bist doch ein Grieche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weißt du, ist doch gut, wenn du Bescheid Brüder, weiß ich ab. Ja, es gibt also drei Worte. Das eine heißt das Poneros, das ist das Böse. Das ist doch der Böse. Das ist das wirklich Böse. Und ich glaube, das wird hier nicht gemeint sein. Dann gibt es ein zweites Wort, das heißt Kakos. Da könnte man besser übersetzt das Schlechte. Schlechten muss man auch nicht nachgehen. Da hat unser Bruder gerade gesagt, hier steht das Wort Phaulos. Und da habe ich im Wörterbuch nachgesehen, da könnte man übersetzen mit unbrauchbar oder wertlos. Und das gefällt mir besser, Geschwister, nicht? Es sei Gutes oder Wertloses. Also das ist das nächste große Ereignis der Kinder Gottes, wenn wir zum Herrn entrückt werden, dass wir vor seinen Thron gestellt werden, vor sein Thema, vor seinen Richterstuhl. Und nun wird alles beurteilt. Liebe Geschwister, eine ganz wichtige und wunderbare Sache. Auch in der Weise, so manche ist hier auf Erden verkannt worden, nicht? Und da ist es der gerechte Richter. Da wird alles in die richtige Linie, in die richtige Weise gesetzt. Wir haben jetzt dazu in der Bibel einen Kommentar. Der steht in 1. Korinther 3. Den möchte ich jetzt kurz mal lesen und vielleicht mal dazu etwas sagen. 1. Korinther 3. Ich lese mal von Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Ich habe das Wörtchen wie unterstrichen, Geschwister. Ich hätte vielleicht geschrieben, ein jeder sehe zu, was er darauf baut, nicht? Das interessiert uns ja nicht. Das sieht man, nicht? Was der eine baut und was der andere nicht baut, das sieht man. Aber Gott zieht immer wieder was an? Das Herz, nicht? Ihn interessiert viel mehr unsere innere Einstellung, unsere Motive, nicht? An jeder sehe zu, wie er darauf baut. Ob es aus der Liebe zum Herrn geschieht. Als der Apostel Paulus an die Versammlung in Griechenland, Achaia, geschrieben hat, Mazedonien wegen der Sammlung, da hat er sie gerühmt. Sie haben nicht nur das Geld in den Kasten eingeworfen, sondern da steht da, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn, danach uns, danach gaben sie die Gaben. Und das ist ein wunderbarer Vorgang, wenn man sich zuerst immer wieder dem Herrn gibt. Man kann so leicht einen 10-Mark-Schein reinlegen, fällt uns ja oft meistens nicht schwer, aber wenn man es eben eine Hingabe zum Herrn tut, ist es etwas ganz anderes. Also, an jeder sehe zu, wie er darauf baut. Und da streicht er vielleicht auch das Wort Hindi in eurer Bibel. Dann heißt es weiter, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. In unserer letzten Zeit, in die wir ganz gewiss eingetreten sind, sind merkwürdigerweise die ganzen östlichen Religionen, wo man meinten, wir hätten sie überwunden, sind plötzlich in. Wie viele Leute wenden sich dem Buddhismus zu und so weiter, bis hin zum Islam. Warum? Fragt man sich. Wir haben die Botschaft, einen anderen Grund gibt es nicht. Der Grund ist gelegt und er heißt Jesus Christus. Nun heißt es Vers 12. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh. Aha. Wir alle bauen auf den Grund, der gelegt ist. Da heißt Christus. Jetzt werden 6 Stücke genannt, die wir einteilen in 2x3. Nicht? Die ersten 3, Gold, Silber, Edelsteine, köstliche Steine. Wenn die mit diesem Feuer in Berührung kommen, die kommen gereinigt, schöner aus dem Feuer hervor. Die nächsten 3, die genannt werden, Holz, Heu, Stroh, das ist mal alle gute Nahrung fürs Feuer. Das verbrennt, brennt. Wir hatten gesehen, es sei Gutes oder Böses. Oder Wertloses, richtiger, nicht? Wertloses. Das Gute kommt ins Feuer, geht gereinigt davor, bleibt uns erhalten. Das Wertlose kommt ins Feuer und verbrennt. Kurz eine Symbolik für die 2x3 Stücke. Das erste wäre Gold. Gold ist ein Symbol für Glauben, für Treue, auch für Hingabe. Dass wir also sagen können, alles was wir aus Glauben heraus, der Treue, eine Hingabe zu Gott getan haben, das wird an diesem Tage offenbar werden als Gold. Und ist der Reiche und der Wohlhabende dem armen Mütterlein in keiner Weise vorangesetzt, nicht? Als die Reichen ihre 100-Mark-Scheine in den Kasten reingesteckt haben, und der Herr hat sich das alles angesehen, und dann kam ein Mütterlein und hat 2 Pfennig reingelegt. Was hat der Herr gesagt? Sie hat mehr gegeben als alles zusammen. Der Mathematiker sagt, das stimmt nicht, gell? Aber Gott sagt, das stimmt, nicht? Er sieht eben einfach die Motive des Herzens an. Gold. Dann kommt Silber. Silber ist ein Bild für die Erlösung, auch für die Läuterung. Alles, was wir als erlöste Menschen, erlöst durch das Blut Jesu, dann gelebt haben und weitergegeben haben, das wird als Silber an diesem Tage offenbar werden. Wir haben die Erlösung. Wir leben nicht mehr aus dem eigenen heraus, wir leben aus Christus heraus, der uns erlöst hat. Dann kommen die Edelsteine, das ist ein Bild für die Herrlichkeit. Der Jesus hat gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen allen gegeben. Und jetzt die Frage, was macht man mit dieser Herrlichkeit? Nehmen wir sie an, wo man drin lebt. An dem Tage wird es offenbar als Edelstein, als etwas, was durch das Feuer gereinigt hervorgehen wird. Das ist also das Gute. Dann kommt das Zweite, das Wertlose, auch wieder drei Stücke. Das Erste ist Holz. Als der Herr zum Kreuz ging, sagte er zu den Frauen, die weinten, weinet nicht. Wenn das am grünen Holz geschieht, was wird es sein? Am dürren Holz, nicht? Erst das grüne Holz, voller Leben. Wir sind das dürre Holz. Heißt das in anderen Worten, alles, was wir aus unserem Menschlichen heraus getan haben, wenn wir noch so begeistert sind, alles Natürliche, Menschliche, wird an diesem Tage verbrennen. Fällt gerade ein Bruder ein, hat der Vakant bei uns gedient, und er dachte an seine vielen Tonbänder, die so unterwegs sind, und dachte, oh, das wird mal ein schönes Feuer geben. Ja, ich hoffe, dass es nicht nur ein Feuer gibt, dass es auch erhalten bleibt. Also, das war das Erste, das Natürliche. Das Zweite ist treu. So war was herrliches, schönes Gras, schöne Blumen, wird gemäht, vergänglich. Das Sechste ist dann Stroh. Habe ich mir gerne die Frage, was fehlt beim Stroh? Die Erde, nicht? Die Frucht. Alles Fruchtlose. Das ist also einmal das Gute und dann das andere, das Wertlose. Und lesen wir mal weiter, was der Text uns sagt. Ich lese halt mal die nächsten Verse jetzt zusammen. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ich habe das vielleicht nicht so mitgezählt, aber wenn man sich das so sorgfältig mal durchliest, dann merkt man, viermal steht das Wort Werk da, das sind also wir. Die ganze vier ist nur die Zahl der Allseitigkeit, alles umfassend. Und dreimal steht das Wort Feuer. Drei ist die Zahl der Gottheit. Wir kommen also wir mit unserer vier, mit all unseren Werken, in aller Allseitigkeit, mit der Gottheit zusammen als das liebende Feuer. In diesem liebenden Feuer wird nun alles bewährt werden. Ob es nun Gold, Silber, Edelsteine ist oder Holz, Heu, Stroh. Aber das Schöne ist, wenn die vier und die drei zusammenkommen, gibt es was? Die sieben. Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Da geht es um die göttliche Vollkommenheit. Das ist der wunderbare Weg und der Gedanke Gottes, dass es nun in diese Vollkommenheit hineingeht. Wir hatten schon beim anderen Vers gesehen, es wird da offenbar gemacht, sichtbar gemacht. Das Werk eines jeden wird sichtbar gemacht. Das Werk von einem jeden wird im Feuer geprüft oder im Feuer erprobt werden. Nun kommt zum dritten und zum vierten Mal das Wort Werk. Da heißt es, wenn das Werk bleibt, also Gold, Silber, Edelsteine, so wird er Lohn empfangen. Eben Gold, Silber und Edelsteine. Beim vierten Mal Werk, wenn das Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Aber der wunderbare Nachsatz, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Kann also sein, dass man an diesem Tage Gewinn hat, Lohn empfängt, kann auch sein, dass man an diesem Tage Verlust hat. Noch einmal zurück zu 2. Korinther 5, der Vers 9. ob nun im Leibe oder außer dem Leibe, beim Herrn, wir bemühen uns, ihm wohl zu gefallen. Weil das der Weg ist, dass wir dann an diesem Tage auf diesem Grund des Christus Gold, Silber und Edelsteine bauen. Und wenn irgend möglich, recht wenig Holz, Heu und Stroh. Da muss ich nur eins dazu sagen. Sicherlich haben wir alle viel Verkehrtes getan. Kann kaum anders sein, weil wir alle in der Beschwernis des Fleisches wohnen. Da gibt es ja die wunderbare Botschaft. Der Herr hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, wie geht's weiter? Wer mir nachfolgt, der kann nicht im Finstern bleiben. Der wird das Licht des Lebens haben. Also wir dürfen ins Licht treten, wenn wir mit Jesus in Berührung sind. Und dann sagt die Bibel, wenn wir im Licht sind, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm und das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Und Paulus bringt das dann ganz wunderbar in Epheser 5, Vers 8 und 13, einen ganz großartigen Punkt. Einst waret ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wie werden wir Licht in dem Herrn? Sagt Vers 13, alles wird durch das Licht offenbar gemacht. Oder anders gesagt, alles, was dann im Licht offenbar gemacht wird, das ist Licht. In meinen Worten, Gott will uns in sein Licht hineinnehmen. Und es ist gut, wenn wir uns in das Licht Gottes hineinstellen lassen. Und wir sehen dann Fehler, die Mängel unseres Lebens. Dann können wir das alles ins Licht Gottes hineinstellen. Und dann geschieht dieses wunderbare göttliche Geschehen, dass alles Dunkle meines Lebens, das ich in das Licht Gottes stelle, es ist Licht. Und das werden wir dann an dem Tage sehen, Geschwister. Dann wird es kein Mangel für uns sein, wenn jetzt alles schon im Lichte geordnet ist. Deswegen ist es so wichtig, wir bemühen uns, ihm alle Zeit voll zu gefallen. Oder noch ein anderes Wort, hier von 1. Korinther 11, Vers 31, im Zusammenhang mit dem Brotbrechen, Mahl des Herrn, schreibt Paulus, wenn wir uns selbst richteten, wie geht's weiter, dann werden wir nicht mehr gerichtet werden. Diese wunderbare Möglichkeit des Selbstgerichtes haben nur Kinder Gottes. Sie dürfen sich selbst richten. In allem, wo wir uns selbst richten, werden wir an diesem Tage nicht mehr gerichtet werden. Also, Schwester, wir gehen einem großen, einem herrlichen Tage entgegen. Wir werden vor dem Herrn offenbar gemacht. Ich will jetzt nochmal ganz kurz, haben wir da ein paar Minuten Zeit sicher, ja? Ein paar Bedeutungen der Entrückung nennen. Die erste, das haben wir gestern auch gesehen, der Herr sehnt sich, er wartet auf seine Gemeinde. Für unseren Herrn, für unser Haupt, er zieht dann an diesem Tage seinen Leib, seine Fülle an. Für ihn ist es dann der Tag, ja, wo er das bekommt, was der Vater ihm vor Grundlegung der Welt schon bereitet hat. Nicht? Dann ist seine Gemeinde voll zubereitet und dann zieht er seine Gemeinde an und dann kann er alle Verheißungen Gottes, die da gegeben sind, für die er ja und arm ist, kann er mit seiner Gemeinde zum Ziele führen. Ein zweites: Für die Gemeinde, also für uns, bedeutet die Entrückung das Ende der Prüfungs-, der Wartezeit, der Zubereitungszeit, der Unvollkommenheit, der Zerrissenheit. Wir werden ja jetzt geprüft, nicht? Und wir sollen erfunden werden wie das Gold, das im Feuer geprüft wird. Deswegen, mit uns Gott, machen wir jetzt irgendwie in eine Schule hinein. Ist eine Wartezeit. Und dann sagt der Herr, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Und da wird einem jedem Einzelnen sein Lob werden. Wir sind manchmal schnell, dass wir einen anderen tadeln, nicht?
Wir sehen nur manches Äußere, aber wir sehen so vieles, was damit zusammenhängt, sehen wir nicht. Daher sie wissen.
Unsere Zubereitungszeit wird dann seinen Abschluss finden und kriegt eben da, ja, die letzte Zubereitung an seinem Tage. Ein drittes, für den Satan bedeutet die Entrückung der Sturz aus dem Himmel. Offenbarung 12, und da steht wieder viermal das Wort herabgeworfen, herabgeworfen. Teufel wird herabgeworfen mit seinem ganzen Heer, der ganzen Engelwelt, die sich dem Satan verbunden wissen. Wird der große Kampf sein, Michael und seine Engel? Hoffentlich sage ich nichts Falsches. Manchmal habe ich den Eindruck, als hätte der Kampf im Himmel schon angefangen. In anderen Worten, dass wir eben nah an dieser Zeit dran sind. Ein viertes, Israel. Für Israel bedeutet die Entrückung der Gemeinde, es ist der Anfang vom Ende des Verstockungsgerichtes Israels. Römer 11 steht ja, das Geheimnis der Verstockung Israels, seinen Teil für eine bestimmte Zeit, wie lange, bis die Fülle aus den Heiden eingegangen ist. Und dann wird ganz Israel errettet werden. Aus Zion wird der Retter kommen. Und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Israel ist kein Gottesstaat jetzt. Und Israel wird nicht die Höhe erreichen, dass wenn Israel vollkommen ist, dann kommt der Messias, wie man manchmal geschwärmt hat. Nein, er kommt und wird die Gottlosigkeit von Israel abwenden. Der fünfte Gedanke, die sogenannte christliche Welt, für die wird es sicherlich ein großes Erschrecken geben. Man hat vielleicht manches gehört von der Wiederkunft Jesu, aber hat es nie ernst genommen, hat sie nie damit beschäftigt. Man hat vielleicht gehört, das Wort vom Kreuz, sie blickten auf ihn und dann wurden sie errettet. Und dann geschieht es plötzlich. So und so viele Menschen sind nicht mehr da wie der Henoch. Die haben den Henoch gesucht, die werden die Entrückten auch suchen, wenn sie nicht finden. Können wir vorstellen, dass am Ende dieses Tages oder am nächsten Tage die Kirchen wieder voll sein werden. Sie werden sagen, gebt uns eine Antwort, ihr lieben Herrn Pfarrer. Sie werden in Verlegenheit kommen. Es wird also ein ziemliches Erwachen geben. Übrigens habe ich mal gelesen, die Leute von New Age, ja, Esoterik, die haben sich auch schon etwas ausgedacht, wenn mal die Entrückung sein wird. Es sind ja einige fromme Leute in dieses Lager übergewechselt, die etwas wissen von der Entrückung. Die haben sich dann so einen Gedanken zurechtgemacht, wenn mal die Entrückung ist, werden wir sagen, es hat einen neuen Evolutionsschub gegeben, der Abschaum ist jetzt weg und jetzt können wir uns entfalten. Ja, Sie werden sich wundern. Noch ein sechstes. Für die Völkerwelt kommt es dann zum Durchbruch des Tieres. Offenbarung 13, Offenbarung 17 und weitere Stellen. Dann wird der letzte Krieg kommen und der letzte Krieg ist ein Krieg gegen Gott. Halten wir mal kurz fest, ein paar Gedanken. Wie geschieht die Entrückung? Der erste Gedanke, es ist eine persönliche Heimholung, der Herr selbst kommt zu seiner Gemeinde. Manche möchten immer gerne die Engel da beteiligt wissen, das geschieht bei Israel, bei der Gemeinde der Herr selbst. Ein zweites, es wird drei Signale geben. Die Gemeinde geht den Weg des Hörens, bei Israel geht es der Weg des Sehens, nicht? Sie werden auf ihn blicken, indem sie gestochen haben. Gemeinde geht den Weg des Hörens. Da ist der gebietende Zuruf. Da ist die Stimme des Erzengels. Da ist die Posaune Gottes.
Israel gab es ja auch die Signale manchmal. Und im Militär gibt es die Signale. Erstes Signal wäre aufstehen. Zweites Signal fertig machen zum Abmarsch. Und das dritte Signal vorwärts marsch. Dann haben wir in 1. Thessalonicher 4. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden sie und die Lebenden zugleich dem Herrn entgegengerückt in die Wolken, in die Luft. Es könnte also sein, die Toten in Christus zuerst, danach die Lebenden, dass da ein kleiner Zeitraum dazwischen ist. Wie lange kann keiner sagen, was nicht dasteht? Ich habe die Worte angesehen danach, da gibt es also kurze Abschnitte in der Bibel und noch längere Abschnitte. Aber es ist gut möglich, dass es ein kleiner Zeitabschnitt ist. Manche haben es versucht, sich auszumalen, ob die vielleicht dann den lebenden Gläubigen einen Hinweis geben, es ist soweit. Ich würde es unbedingt nicht sagen, aber festhalte ich, es gibt eine kleine Zwischenzeit. Und irgendwie wird es einen Sinn haben von der Schrift her. Es wird in einem Nu geschehen, in einem Augenblick. Wir haben festgehalten, wir werden dann vor dem Bema Christi offenbar gemacht werden. Wir werden empfangen, was wir alle im Leibe getan haben. Und zwar werden wir empfangen nach dem Vieh. Nicht so sehr nach dem Was, nicht? Die Menschen imponieren ja diese großen, wunderbaren Leistungen. Aber wenn die großen, wunderbaren Leistungen mit christlichem Anstrich aus dem Ich entstanden sind, dann haben sie bei Gott gar keinen Wert. Das Herrliche für uns, wir haben es gesehen, haben es auch gesagt, wir werden verwandelt in den Leib seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, dann kommt noch ein großer Gedanke. Nachdem wir vor dem Bema des Christus gestellt worden sind und sicherlich dann das erleben, was Paulus Epheser 5 schreibt, dass wir gereinigt werden im Wasserbad des Wortes, wo uns alles Menschliche, wir haben es ja gesehen, abgenommen wird durch das Feuer, wo nur noch das Göttliche bleiben wird. Wir dann wirklich den Leib seiner Herrlichkeit anziehen werden. Dann wird sicherlich das geschehen, was auch in Römer 14 wohl steht, dass wir dann vor dem Thema Gottes gestellt werden. Dann wird der Sohn mit der Gemeinde vor dem Thema Gottes stehen. Er wird einen Lobpreis bringen und dann sagt er, man kann alles nachlesen, Hebräer 2, steht alles in der Bibel drin, dann wird er sagen, Vater, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Und das steht im Jesaja. Und wenn ich das in Jesaja mir ansehe, dann würde ich das nie deuten auf Christus. Aber die Bibel tut's. Und da sehen wir mal wieder, wie Evangelium Gottes zuvor verheißen ist. Aber es muss von der Schrift her erklärt werden. Es wird ein herrlicher Augenblick sein, die Gemeinde mit dem Christus vor dem Thema Gottes. Es könnte sein, dass dann die Gemeinde dann die Vollmacht bekommen wird vom Vater, die sie braucht, damit der ganze Ratschluss Gottes dann hinausgeführt wird. Wir werden dann alle Verheißung Gottes hinausführen. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch die Vorbilder der Entrückung gesehen. Für mich ist diese Entrückung des Philippus auch ein wunderbares Bild. Der Philippus wurde entrückt von Astoreth. Astoreth heißt Feuer der Liebe. Wir haben gesehen, dass wir in Feuer der Liebe kommen. Da wurde entrückt von Astoreth. Wohin? Nach Caesarea. Caesarea ist Kaiserstadt. Die Gemeinde wird also dann, nachdem sie das Feuer der Liebe erfahren hat, alle Verheißungen Gottes hinausführen, nicht nur nach der Kaiserstadt, sondern nach der Stadt Gottes. Und dann wird Gott sein, alles und in allem. Damit will ich aber jetzt schließen, sonst seid ihr mir böse, dass ich zu lange mache. Ich weiß nicht. Vielleicht betet einer der Brüder, ja? Wenn jemand noch eine Frage hat, können wir nachher noch eine Frage stellen, die noch ein paar Minuten bleiben wollen, aber muss auch nicht sein, gell? Julius, betest du, ja?
Herr Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Wort, für diese Verheißung, für diese Zusage, für diesen Ernst der Stunde, da wir wissen, dass du bald kommst, weil die Zeichen der Zeit so deutlich sprechen, dass du uns verwandeln willst in dein Bild, indem wir dich anschauen. Herr, schenke du uns Gnade durch deinen Heiligen Geist, dass wir uns jetzt schon verwandeln lassen,
ja,
indem wir dich anschauen und dahin kommen, wie du gesagt hast, du kannst nur das tun, was du den Vater tun siehst, dass auch wir uns vom Heiligen Geist so leiten lassen, dass wir das tun, was wir dich tun sehen, im Gehorsam gegen dein Wort. Hab Dank, dass du das, was du angefangen hast, auch hinausführst. Halleluja. Amen.
Amen.